Manchmal scheint es, als würden Gottes Wege durch Widerstand, Missverständnisse und äußeren Druck blockiert. Gerade in solchen Momenten zeigt sich jedoch, ob sein Plan von menschlichen Strukturen abhängt oder von seiner souveränen Führung getragen wird. Die dramatischen Ereignisse um Paulus in Jerusalem offenbaren, wie Gott seine Absicht mit dem Evangelium trotz religiöser Feindschaft und politischer Verstrickungen unbeirrt weiterführt. Widerstand gegen Gottes neutestamentliche Ökonomie. Der Tumult in Jerusalem entzündet sich nicht an einer moralischen Verfehlung des Paulus, sondern an seiner Botschaft. Die Anklage lautet, er lehre gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Hinter diesen drei Begriffen verbirgt sich das gesamte religiöse Selbstverständnis Israels, die besondere Stellung als Gottesvolk, das mosaische Gesetz als Ordnungsrahmen des Glaubens und der Tempel als sichtbarer Mittelpunkt der Gegenwart Gottes. Paulus greift keines dieser Elemente in ihrem ursprünglichen Sinn an, und doch wird seine Verkündigung als Angriff erlebt, weil sie den Mittelpunkt verschiebt, weg von einem irdischen System hin zu Christus als dem von Gott eingesetzten, gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der nun selbst das wahre Heiligtum, die Erfüllung des Gesetzes und der wahre Israelit in Person ist. Ja, Gottes neutestamentliche Lehre gemäß seiner neutestamentlichen Ökonomie richtet sich tatsächlich gegen die Juden, die sich Gottes neutestamentlicher Ökonomie widersetzen, gegen das Gesetz der toten Buchstaben und gegen das Heilige, den Tempel. Da der Dienst des Paulus darin bestand, Gottes neutestamentliche Ökonomie auszuführen, konnte er den Juden nicht gefallen, die mit ihrer entstellten traditionellen Religion von Satan, dem Feind Gottes, besessen und von ihm usurpiert waren, um Gottes neutestamentliche Bewegung zu bekämpfen und zu verwüsten. Christus nimmt den Platz ein, den bisher das System einnahm. Darin liegt der Stein des Anstoßes. Wo Menschen ihre religiöse Identität aus Systemen, Formen und Traditionen beziehen, wirkt eine Botschaft, die alles auf eine Person konzentriert, bedrohlich. Jesus hatte dies im Gleichnis vom Weinberg angekündigt, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Die Verwalter des Weinbergs spüren, dass ihnen der Besitz entrissen wird, auf den sie sich verlassen haben. Ähnlich erleben die Juden in Jerusalem den Dienst des Paulus, wenn Gerechtigkeit nicht mehr aus Gesetzeswerken kommt, sondern, wie Paulus schreibt, ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Dann geraten alle selbstgebauten Sicherheiten ins Wanken. Der Widerstand gegen Gottes neutestamentliche Ökonomie ist darum mehr als ein Streit um Lehrfragen, er ist ein Aufschrei der menschlichen Selbstbehauptung. Stephanus hatte diese Linie in Jerusalem schon früher entlarvt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ging es einst um Propheten und um den Messias selbst, richtet sich die Wut nun gegen den, der Christus als Erfüllung des Gesetzes und als Ende der nationalen Begrenzung verkündigt. Dass die Menge schreit, hinweg mit ihm, zeigt, wie tief die Angst sitzt, alles zu verlieren, was das eigene religiöse Leben bisher getragen hat. In diesem Licht wird deutlich, warum die Botschaft von Gnade und neuem Weg bis heute Widerstand hervorruft. Sie stellt eine unsichtbare Front bloß, entweder der Mensch hält an einem System fest, das er beherrscht, oder er vertraut sich einem Herrn an, der ihn ganz beansprucht. Das Evangelium entwertet weder das Alte Testament noch die Geschichte Gottes mit Israel, es führt sie zur Reife, indem es alles in Christus zusammenführt. Doch für das Herz, das sich an Formen klammert, klingt jede Betonung von Christus und seinem Leib wie eine Bedrohung der eigenen Ordnung. Wer sich in dieser Spannung wiederfindet, darf wissen, die Gewalt des Widerstands ist kein Zeichen der Schwäche des Evangeliums, sondern ein Hinweis auf seine Sprengkraft. Gottes neuer Weg in Christus nimmt uns die Illusion der Kontrolle, um uns eine festere Sicherheit zu schenken, die Treue desjenigen, der sein Leben für uns hingegeben hat und dessen Gnade nicht unter Gesetz steht, sondern frei macht, um in der lebendigen Gemeinschaft seines Leibes zu stehen. Und schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte, und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Wo immer Christus als der lebendige Mittelpunkt verkündigt wird, geraten eingespielte religiöse Muster ins Rutschen. Das kann angstvoll erlebt werden, persönlich wie gemeinschaftlich. Gerade dann lohnt es sich, ehrlich zu fragen, worauf sich der eigene Glaube tatsächlich stützt, auf Formen, Zugehörigkeiten und Leistungen oder auf die Person des Herrn. Der Weg von Gesetz zu Gnade, von Tempel zu Christus und seinem Leib bedeutet nicht Verlust, sondern Heimkehr. Gottes neutestamentliche Ökonomie stellt nicht bloß, sie lädt ein, aus der Enge religiöser Selbstsicherung in den weiten Raum eines Vertrauens, das ihn selbst, den Gekreuzigten und Auferstandenen, an die erste Stelle setzt. Paulus und der Leib Christi, Verfolgung des Mich. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus zu Boden gestürzt wird, trifft ihn nicht zuerst ein neuer Gedanke, sondern ein neues Du. Er hört, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er hatte Männer und Frauen verfolgt, Hausgemeinden zerschlagen, Bekenner Jesu einkackern lassen, doch der verherrlichte Herr identifiziert sich so eng mit diesen unscheinbaren Menschen, dass er ihre Verfolgung als Angriff auf sich selbst deutet. Das Mich, das Paulus antwortet, erweist sich als ein gemeinschaftliches Ich, Christus als das Haupt und alle, die an ihn glauben, als seine Glieder. Paulus wird erschüttert in dem, was er von Gott wusste, nicht weil seine Gotteslehre falsch war, sondern weil sie unvollständig war, ihm entging die Einheit zwischen dem himmlischen Christus und den verfolgten Jüngern. Wie wir bereits hervorgehoben haben, ist das Mich in Vers 7 ein korporatives Mich, das Jesus, den Herrn, und alle seine Gläubigen, alle Glieder seines Leibes, einschließt. Von da an begann er zu erkennen, dass der Herr Jesus und seine Gläubigen eine große Person sind, ein wunderbares Mich. Bemerkenswert ist, wie der Herr diese Einsicht vertieft. Der mit himmlischer Herrlichkeit zu Paulus spricht, vollendet sein Werk nicht allein im direkten Gespräch, sondern sendet ihn in die Abhängigkeit von einem gewöhnlichen Jünger. Ananias, ein Mann ohne besonderes Amt, wird zudem, durch den Paulus Sicht, Geistestaufe und Einordnung in die Gemeinde empfängt. So lernt Paulus praktisch, was es heißt, dass Christus seinen Leib bewohnt und durch ihn handelt. Später wird er schreiben, dass die Gemeinde sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die erste Lektion seiner Bekehrung war damit zugleich die Grundlinie seiner späteren Lehre, Christus ist nicht isoliert von den Seinen zu denken, er bindet sich an sie, erleidet mit ihnen und wirkt durch sie. Die Verfolgungsgeschichte des Paulus erhält von hier aus ein neues Gesicht. Was er zuvor als eifernden Dienst verstand, erweist sich als Widerstand gegen den lebendigen Christus. Umgekehrt wird jede zukünftige Verfolgung, die er als Apostel erlebt, zur Teilhabe an den Leiden des Hauptes für seinen Leib. Wenn später in Jerusalem die Menge schreit, hinweg von der Erde mit einem solchen, ist der, den sie letztlich verwerfen, wiederum der Herr, dessen Zeuge Paulus ist. Der Leib Christi ist keine fromme Metapher, in Gottes Sicht ist er so real, dass er die Geschichte seiner Gläubigen und die Geschichte seines Sohnes nicht voneinander trennt. Wer das hört, darf seine eigene Identität im Licht dieser Einheit neu bedenken. Der Glaube führt nicht in ein isoliertes Privatverhältnis zu Gott, sondern in eine lebendige Zugehörigkeit zu einem Leib, in dem der Herr sich selbst widerspiegelt. Daraus erwächst Trost, keine Verwerfung, kein Unrecht, das den Gliedern widerfährt, bleibt dem Haupt fremd. Zugleich wächst eine stille Ehrfurcht, wie wir miteinander umgehen, berührt den, der uns alle trägt. In dieser Sicht wird Gemeinde nicht zu einem optionalen Zusatz, sondern zum Ort, an dem die Wirklichkeit dieses wunderbaren Mich greifbar wird, ein Raum, in dem Christus sich mit seinen Gliedern verbindet und durch sie seine Gegenwart mitten in einer widerstrebenden Welt sichtbar macht. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten, hinweg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Die Bekehrung des Paulus legt frei, wie eng Christus sich mit seinem Leib eins macht. Wer zu ihm gehört, gehört in seinen Blicken immer zugleich zu den anderen Gliedern. Darin liegt eine tiefe Würde für jedes einzelne Mitglied und eine heilige Verantwortung für das Ganze. Der Weg des Glaubens führt hin zu diesem gemeinsamen Wir in Christus, ein Wir, das nicht aus menschlicher Sympathie entsteht, sondern aus der Entscheidung des Herrn, seine Geschichte mit uns zu teilen. Es lohnt, diese Sicht einzuüben, indem wir uns selbst, die Geschwister und die Gemeinde immer stärker so sehen, wie er uns sieht, als einen Leib, durch den er sich in dieser Zeit ausdrücken will. Gottes souveräne Bewahrung und die Ausbreitung zu den Nationen. Die Szenen in Jerusalem wirken zunächst chaotisch. Die Stadt gerät in Aufruhr, Die Menge wird aufgehetzt, und Paulus wird aus dem Tempel hinausgeschleift, und die ganze Stadt kam in Bewegung, und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel. Hinter dem Geschrei verbirgt sich ein Todesplan, der wenig später offen ausgesprochen wird, wir aber sind bereit, ehe er nahe kommt, ihn umzubringen. Nach außen betrachtet steht der Dienst des Apostels an einem gefährlichen Wendepunkt, alles sieht danach aus, als könnte hier seine Laufbahn abrupt enden. In seiner Souveränität gebrauchte der Herr das Eingreifen dieses römischen Befehlshabers, um Paulus vor den Juden zu retten, die ihn zu töten suchten. Gerade dort setzt Gottes verborgene Führung an. Es ist kein frommer Priester und kein wohlgesinnter Rat, der Paulus schützt, sondern ein römischer Oberst, der schlicht seine militärische Pflicht erfüllt, während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Der nahm sofort Soldaten und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Aus staatlicher Sicht geht es um Ordnung und Ruhe, doch in Gottes Hand wird dieser Eingriff zur Lebensrettung. Die römische Kaserne, Ort der Fesselung, wird zugleich Ort der Bewahrung. So zeigt sich, wie der Herr auch neutrale oder gleichgültige Institutionen gebrauchen kann, um seine Diener zu schützen und seine Absicht zu verfolgen. Paulus ist in diesem Geflecht kein passiver Spielball. Er nutzt mit klarer Besonnenheit die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen. Als er zur Auspeitschung vorbereitet wird, stellt er die schlichte Frage, ist es euch erlaubt, einen Menschen, Römer, zu geißeln, und zwar unverurteilt. Seine römische Bürgerschaft ist kein geistliches Verdienst, aber ein konkretes Werkzeug, das Gott in seiner Biografie angelegt hat. Indem Paulus es in Anspruch nimmt, wird ihm Raum gewonnen, nicht zur Selbstverteidigung um jeden Preis, sondern zur Fortsetzung seines Zeugnisses. Die anschließenden Verhöre und Berufungen, bis hin zur Berufung auf den Kaiser, sind die Wege, auf denen Gott ihn schließlich an das Zentrum des Imperiums bringt. Was als Kette erscheint, wird so zur Brücke. In den Jahren der Gefangenschaft entstehen Briefe, die die Gemeinden weit über Jerusalem hinaus prägen, Gemeinden in Kleinasien, in Europa, in der ganzen damals bekannten Welt. Gottes Souveränität bedeutet nicht, dass seine Diener vor Bedrängnis bewahrt bleiben, vielmehr zeigt sie sich darin, dass keine Bedrängnis seine Absicht aufhalten kann. Auch der Auftrag an Paulus, weit weg zu den Nationen gesandt zu werden, stößt im Tempelbezirk auf heftige Ablehnung, wird aber durch die römischen Wege letztlich umso umfassender verwirklicht. Die äußere Einschränkung öffnet innere und geografische Horizonte, die Paulus in relativer Freiheit vielleicht nie in dieser Tiefe erreicht hätte. Und die ganze Stadt kam in Bewegung, und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes, und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel, und sogleich wurden die Türen geschlossen. Während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei, der nahm sofort Soldaten und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Die Bewahrung des Paulus in Jerusalem und auf dem weiteren Weg nach Römer lädt dazu ein, die eigenen Umstände nicht vorschnell als Gegensatz zu Gottes Wirken zu deuten. Der Herr, der einen römischen Oberst und ein Bürgerrecht nutzt, um seinen Zeugen zu schützen, ist derselbe, der heute unscheinbare Mittel und Wege in seinen Plan einwebt. Zwischen menschlichen Plänen, Widerstand und scheinbaren Sackgassen bleibt er der, der den Lauf seines Evangeliums lenkt, und damit auch die Wege aller, die daran Anteil haben. In dieser Sicht kann selbst eine Phase der Einschränkung zur Zeit werden, in der Gottes Wort eine neue Tiefe gewinnt und seine Ausbreitung einen neuen Horizont findet. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Werk nicht von menschlicher Zustimmung abhängig machst, sondern deine Absicht auch durch Widerstand und Bedrängnisse hindurch vollendest. Du bist das Haupt des Leibes, eins mit allen, die an dich glauben, und was sie trifft, nimmst du dir selbst zu Herzen. Stärke den Glauben dort, wo äußere Umstände eng werden, und lass aus scheinbarer Begrenzung ein tieferes Zeugnis deiner Gnade hervorgehen. Öffne die Augen, damit wir dich als den souverän Führenden erkennen und im Vertrauen ruhen, dass dein Evangelium auch heute seinen Weg zu allen Nationen findet. Lass dein Leben in deiner Gemeinde aufleuchten und deinen Namen verherrlichen bis an die Enden der Erde. Amen.